Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Tobi Alterhänger. Guten Abend und schön, dass Sie mit dabei sind. Dieser Tag, dieser 14. Juli, steht ganz unter dem Eindruck der Schüsse auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump.
It's sick.
Es ist krank. So hat US-Präsident Joe Biden reagiert in einer kurzen Fernsehansprache. Gleich hören wir ihn noch ausführlicher. Wir wollen Sie auf den neuesten Stand bringen in diesen Informationen am Abend. Dazu spreche ich gleich mit unserer Reporterin in den Vereinigten Staaten. Und wir wollen analysieren, was dieses Attentat für den weiteren Wahlkampf bedeutet und für die Spaltung in den USA. Dazu bin ich später in der Sendung noch verabredet mit der Politikwissenschaftlerin Laura von Daniels. Um 18.40 Uhr hören Sie dann hier einen Hintergrund zum Thema Waldbrände in Kanada. Gestern Abend, Ortszeit 18.08 Uhr, die Kleinstadt Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania. Eine Wahlkampfveranstaltung, wie es so viele gibt, momentan im Rennen um das Weiße Haus. Und Donald Trump, der diese Woche zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll, ist gerade auf die Bühne gekommen und hat mit seiner Rede begonnen, als Schüsse fallen. Katrin Brandt fasst die Ereignisse zusammen.
Es geschah vor hunderten Zuschauern unter freiem Himmel vor laufenden Kameras.
Take a look at what happened.
Plötzlich sind Schüsse zu hören. Trump unterbricht sich, fasst sich ans rechte Ohr und geht zu Boden. Menschen schreien auf und ducken sich. Nach einer Weile ist auf den Fernsehbildern zu sehen, wie Secret Service-Leute dem früheren Präsidenten helfen, aufzustehen. Trump hat Blut am Ohr und auf der Wange. Er reckt die Faust und wird vom Podium in ein Fahrzeug gebracht. Viele Zuschauer recken auch die Fäuste. Einige rufen USA, USA. Kurz darauf wird bekannt, dass der Secret Service den mutmaßlichen Schützen getötet hat. Außerdem ist ein Zuschauer ums Leben gekommen. Wenigstens zwei weitere wurden schwer verletzt.
You know, he was within a quarter of an inch probably of being assassinated.
Es hätte nur ein halber Zentimeter gefehlt, dann wäre Trump ermordet worden, sagte Daniel Muser, ein Kongressabgeordneter der Republikaner, später bei CNN. Muser hatte mit anderen Politikern in der ersten Reihe gesessen und die Panik in der Menge miterlebt. Glücklicherweise beruhigte sich alles, vor allem ehrlicherweise, nachdem Donald Trump signalisiert hat, dass es ihm gut geht. Das beruhigte die Menge ein bisschen. Sie habe erst gedacht, es seien Knallfrösche, erzählte eine Teilnehmerin später bei Fox News. Alle schrien runter, runter und dann habe ich den Rauch der Schüsse gesehen. Er sei von einer Kugel getroffen worden, die den oberen Teil seines rechten Ohres durchschlagen habe, teilte Trump später auf seiner Nachrichtenplattform Truth Social mit. Den Angehörigen des Getöteten und der verletzten Zuschauer sprach Trump seine Anteilnahme aus. Es sei unglaublich, dass eine solche Tat in den USA geschehen könne. Auch Präsident Biden verurteilte die Tat.
There's no place in America for this kind of violence.
Für diese Art von Gewalt sei kein Platz in den USA, sagte Biden in einer kurzen Fernsehansprache. Jeder müsse das verurteilen. Wir können nicht zulassen, dass so etwas passiert. Wir können so nicht sein, sagte Biden weiter.
We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this.
Aus Washington, Katrin Brandt mit dem Rückblick auf die Ereignisse von gestern Abend. Und wir schauen jetzt auf die neuesten Entwicklungen seit diesem Attentat auf Donald Trump mit unserer Korrespondentin in den Vereinigten Staaten, mit Doris Simon. Welche Erkenntnisse gibt es inzwischen über den Tathergang?
Man weiß inzwischen, wer der Mann war. Es war Thomas Matthew Crooks, 20 Jahre alt. Er kommt aus einer Gemeinde namens Bethel Park, südlich von Pittsburgh. Das ist eine Mittelschichtgegend. Der Mann war ursprünglich registriert als Republikaner, immer noch registriert, aber hatte vor 3 Jahren auch einer progressiven Wahlkampagne $15 gespendet. Er hat geschossen von einer leicht erhöhten Position von außerhalb der Wahlkampfveranstaltung. Im Repräsentantenhaus wird es demnächst eine Befragung der Chefin des Secret Service geben, wie das sein konnte, dass jemand so in Schussnähe kam zu Donald Trump. Ansonsten hat die Polizei mitgeteilt, dass man 2 Sprengsätze gefunden habe in seinem Auto und wahrscheinlich auch einen bei ihm zu Hause. Die halbautomatische Waffe, mit der ein Mensch bei der Veranstaltung getötet wurde, 2 schwer verletzt wurden und Donald Trump eben den Streifschuss erlitt, die soll Crooks Vater gekauft haben.
Sie haben es angesprochen, das FBI hat diesen mutmaßlichen Täter identifiziert. Was gibt es denn für Erkenntnisse zum Tatmotiv?
Darüber ist bis jetzt noch überhaupt nichts bekannt geworden.
Es gibt Augenzeugen, die sagen, sie hätten den Schützen gesehen. Sie hätten gesehen, wie er sich auf dem Dach des Gebäudes bewegt hat, von dem er dann ja auch die Schüsse abgegeben haben soll. Deswegen gibt es auch schon Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen. Sie haben die Befragung angesprochen. Was können Sie uns noch dazu sagen?
Naja, vieles ist jetzt noch offen, wie der Schutz genau aussah, ob es da irgendwelche Lücken gegeben hat. Da gibt es Mutmaßungen, aber es gibt keine Anhaltspunkte, dass in irgendeiner Hinsicht die Schutzmaßnahmen für den früheren Präsidenten nun verringert worden wären in den letzten Monaten oder Jahren. Allerdings hat es eine Ankündigung gegeben, dass die Schutzmaßnahmen sowohl für Donald Trump als auch für Joe Biden und auch für Robert Kennedy, den Kandidaten, der ebenfalls Präsident werden will und der bislang überhaupt keinen Personenschutz durch den Secret Service bekommen hat, dass die nun verstärkt bzw. für Kennedy eingerichtet werden.
Donald Trump hat sich ja gestern am Abend noch gemeldet auf der Plattform Truth Social. Was hören wir heute von ihm?
Ja, er war ja sehr schnell wieder mit seinen Posts bei seinen Anhängern. Heute unterschiedliche Nachrichten, aber alle in dieselbe Richtung. Er hat zum Beispiel gesagt, er werde niemals aufgeben. Er hat auch erklärt, das, was er sehr häufig sagt, nämlich, Zitat, Sie sind in Wirklichkeit nicht hinter mir her, sondern hinter euch. Ich stehe Ihnen nur im Weg. Das ist ja auch ein Motto, was auf seiner Wahlkampf-Webseite steht und was hier auch beim Wahlparteitag in Milwaukee groß an einer Wand plakatiert ist, was Donald Trump seinen Anhängern immer sagt, um bei denen das Gefühl zu geben, eigentlich geht es gegen euch. Heute hat er zudem noch gesagt, er sei trotzig im Angesicht des Bösen und hat seine Anhänger aufgefordert, keine Angst zu haben. Es sei wichtiger als jemals zuvor, dass wir geschlossen zusammenstehen, schrieb er.
Unter diesen Eindrücken von den Schüssen von gestern Abend, was erwarten Sie da jetzt für einen Nominierungsparteitag der Republikaner?
Dieser Nominierungsparteitag wäre in jedem Fall eine Krönungsmesse geworden für Donald Trump. Das wird er auch diesmal werden. Er hat die Partei hinter sich gebracht, bedingungslos. Die Handvoll Senatoren, die anderer Meinung sind, werden nicht da sein. Insofern wird das eine Demonstration der Geschlossenheit sein. Und damit könnte es keinen größeren Kontrast geben zu dem, was sich derzeit bei den Demokraten abspielt, wo die Partei gespalten ist darüber, ob Joe Biden noch mal eine zweite Amtszeit anstreben soll. Der Präsident will nicht davon absehen. Einige in der Partei drängen ihn dazu, andere halten zu ihm. Und es ist einfach auch von den Bildern her ein solcher Gegensatz. Trump, der, wir hörten es eben im Beitrag, eben blutend die Hand nach oben reckt und kämpft noch, sagt. Und Joe Biden, der derzeit einfach besonders geschwächt wirkt.
Nach den Schüssen auf Donald Trump ein Update zu den aktuellsten Entwicklungen live aus den USA von unserer Korrespondentin Doris Simon. Politikerinnen und Politiker in Deutschland haben bestürzt reagiert auf das Attentat auf Donald Trump. Gudula Geuter fasst die Reaktion zusammen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verband die scharfe Verurteilung des Attentats mit einem Aufruf zur Mäßigung. Gewalt darf keinen Platz haben in unserer Demokratie, schrieb er in einer Erklärung. Nicht in Amerika, nicht bei uns. Jeder müsse seinen Beitrag zur Gewaltlosigkeit leisten. Und er rief dazu auf, Zitat, ächten wir Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, drängen wir Hass und Hetze zurück aus Wahlkämpfen und Debatten. Zitat Ende. Die Demokratie vertrage Kontroversen, aber Gewalt zerstöre sie. Das hob auch Bundeskanzler Olaf Scholz hervor. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie, schrieb er auf X. Er sprach von einem verabscheuungswürdigen Anschlag. Wie andere, so wünschte auch Scholz, Donald Trump eine schnelle Genesung. Seine Gedanken seien auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch Außenministerin Annalena Baerbock betonte, Gewalt dürfe niemals zum Mittel politischer Auseinandersetzung werden, ganz egal aus welchem Grund. Wahlen würden in Demokratien mit dem Stimmzettel entschieden und nicht mit Waffen. Sie zeigte sich zutiefst schockiert von dem Angriff und sprach von dunklen Stunden für die amerikanische Demokratie. Bundesjustizminister Marco Buschmann betonte, Gewalt sei nie ein legitimes Mittel, um einen politischen Konflikt zu lösen. Dafür sei es völlig unerheblich, ob einem das politische Programm eines Kandidaten gefalle oder nicht. Im ZDF-Sommerinterview äußerte sich CSU-Chef Markus Söder zu möglichen Folgen für den Wahlkampf.
Es wird viele Verschwörungstheorien geben, befürchte ich. Entweder wird es so sein, dass der Wahlkampf in den USA vielleicht zur Ruhe kommt, sich nicht mehr so polarisiert darstellt. Es ist aber zu befürchten, dass das Gegenteil der Fall ist.
Auch der Unionsaußenpolitiker Johann Wadephul zeigte sich besorgt. Zuspitzung und Polarisierung könnten weiter zunehmen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Eine wörtlich bedrückende Erkenntnis in Bezug auf die wichtigste Demokratie des Westens. Im ARD-Sommerinterview äußerte auch CDU-Chef Friedrich Merz die Vermutung, dass sich das Geschehen im Wahlergebnis niederschlagen wird.
Dieser Wahlkampf wird mehr als jeder andere vorher mit Bildern entschieden. Und die Bilder, die es jetzt gibt, auf der einen Seite von Joe Biden, der gebrechliche Präsident, und auf der anderen Seite Donald Trump, nach diesem Attentat heute Nacht, trotzdem mit erhobener Faust und Blut an der Seite, die amerikanische Flagge über ihm, das sind so Heldengeschichten, die in Amerika gern erzählt werden.
Sein Fraktionskollege Jürgen Hart äußerte die Befürchtung, von republikanischer Seite könnte nun die Behauptung aufgestellt werden, dass Präsident Biden durch Versäumnisse eine Mitschuld trage. Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, wünschte sich schnelle Aufklärung, um zu verhindern, dass die Tat im Wahlkampf inszeniert werde oder Nachahmer auf den Plan rufe. Auch Sigmar Gabriel, SPD, Ex-Außenminister, warnte vor weiteren Gefahren im Wahlkampf, sprach gegenüber der Rheinischen Post von einer katastrophalen Entwicklung und betonte, in der Demokratie müsse es um Wettbewerb gehen, nicht um Feindschaft. Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprachen, wie andere, von einem Angriff auf die Demokratie. Gewalt dürfe niemals zum Mittel politischer Auseinandersetzung werden. Während der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom anlässlich des Attentats vor einer inneren Radikalisierung auch in Deutschland warnte, absolute Sicherheit gebe es nicht. Er sprach sich deshalb dafür aus, frühzeitig bei ersten erkennbaren Radikalisierungstendenzen einzugreifen.
Die Reaktionen aus Deutschland nach den Schüssen auf Donald Trump. Ein Bericht war das von Gudula Geuter. Auch international haben sich viele Staats- und Regierungschefs betroffen gezeigt. Der ukrainische Präsident zum Beispiel, Volodymyr Zelensky, hat in einer Videobotschaft gesagt, der Anschlag auf Donald Trump sei ein Verbrechen, das man nur verdammen könne.
Замах на життя Дональда Трампа – жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією.
Und Zelensky sagt weiter, dieses Verbrechen zeige, wie ernst die weltweiten Herausforderungen gegenüber der Demokratie momentan sind. Thomas Speckhofen hat weitere internationale Reaktionen.
Sie sei zutiefst schockiert, schreibt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X. Sie wünsche Trump eine schnelle Genesung und spreche der Familie des unschuldigen Opfers ihr Beileid aus. Politische Gewalt habe keinen Platz in einer Demokratie, fügt von der Leyen hinzu. Nahezu wortgleich äußert sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er wünsche Trump eine baldige Genesung und sei in Gedanken bei den Betroffenen. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban schreibt, seine Gedanken und Gebete seien bei Trump in diesen dunklen Stunden. Orban hatte Trump am vergangenen Donnerstag auf dessen Anwesen in Mar-a-Lago besucht.
Thomas Speckhofen hat berichtet. Das Attentat auf Donald Trump, die Schüsse in Butler, Pennsylvania, sie prägen diesen Nachrichtentag und deswegen kümmern wir uns auch hier im Deutschlandfunk in aller Ausführlichkeit um dieses Thema, auch weil es noch so viele offene Fragen gibt. Und eine ganz wichtige ist natürlich, welche Folgen hat dieses Attentat jetzt für den Wahlkampf und auch für die politische Zerrissenheit der USA? Darüber spreche ich jetzt mit Laura von Daniels. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Altehänger.
Was glauben Sie, welche Auswirkungen kann dieses Attentat haben? Befürchten Sie, dass sich dieses ohnehin schon gespaltene Land jetzt weiter spaltet?
Ja, das ist sicherlich eine Befürchtung, die man da haben muss. Und wir merken es ja allein schon daran, dass auch auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA, bei den Demokraten und bei den Republikanern, gerade zu Mäßigungen aufgerufen wird. Auch Donald Trump, auch andere Republikaner, prominente Politiker wie ein Tom Cotton, Senator aus Arkansas, kritisieren den Weg der politischen Gewalt.
Aber ist gerade das nicht dann auch ein Zeichen von Hoffnung, dass da jetzt zur Mäßigung aufgerufen wird?
Das ist einerseits ein Zeichen von Hoffnung. Andererseits muss man auch sehen, dass parallel dazu natürlich auch schon wir mittendrin sind in einem verantwortlich machen. Es gibt schon auch auf Seiten der Republikaner auch prominente Stimmen, die den Demokraten und auch dem Präsidenten Biden eine Mitverantwortung bis hin zu einer Mitschuld an dem Attentat geben. die von einer Atmosphäre sprechen, die die politische Gewalt erst ermöglicht habe. Und damit drehen natürlich auch die Republikaner ein Stück weit die Rhetorik um, die sie sonst getroffen hat, wo man gesagt hat, die politische aggressive Rhetorik von Donald Trump führt zu einer zu Ausbrüchen von politischer Gewalt.
Joe Biden hat Donald Trump ja angerufen. Die beiden haben zum ersten Mal seit Jahren direkt miteinander gesprochen. Wie müssten die beiden sich verhalten in den kommenden Tagen aus Ihrer Sicht?
Ja, beide werden sicherlich ihren Wahlkampf weiterführen. Donald Trump steht kurz vor der Parteikonvention der Republikanischen Partei, wo er ja zum Spitzenkandidaten dann gekürt werden wird, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und ein Präsident Biden hat natürlich gerade aktuell noch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen, nämlich dass seine eigene Kandidatur in Frage gestellt wird, zunehmend auch von prominenten demokratischen Politikern um ihn herum, in seinem engeren Führungskreis.
Glauben Sie, dass dieses Thema in den kommenden Tagen erstmal wieder ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwinden wird?
Das glaube ich nicht. Die Demokraten sind jetzt, für die laufen eigentlich die letzten Tage und Wochen ab, in denen sie noch einen Führungswechsel vornehmen könnten. Vor der demokratischen Parteikonvention im Mitte August. Und wenn diese Debatte jetzt nicht geführt wird, wird es keinen Führungswechsel geben. Und damit sind die Wahlchancen für die Demokraten immer geringer. Sie haben im Grunde genommen keine Chance mehr, Donald Trump einzuholen.
Dann bleiben wir vielleicht mal bei den Wahlchancen. Es gibt ja schon die ersten Stimmen, die sagen, so zynisch das möglicherweise sein mag, mit diesen Schüssen auf ihn hat Donald Trump die Wahl quasi gewonnen. Wie sehen Sie das?
Ja, man muss schon sagen, dass er in eigentlich allen Prognosen, sowohl landesweit für die USA als auch zum Beispiel in dem Staat Pennsylvania, wo das Attentat verübt wurde, weit vorne liegt. Also er hatte diesen Vorsprung bereits. In den letzten Wochen sind zahlreiche Dinge passiert, die Trumps Kandidatur noch gestärkt haben. Und das ist sicherlich jetzt ein weiterer Faktor. Es hat so etwas von einem Rally around the flag. Also die Republikaner sicherlich und vielleicht auch ein größerer Teil der unentschiedenen Wählerinnen und Wähler könnten sich jetzt um Trump herum sammeln und ihn unterstützen als denjenigen, der angeschossen wurde, der Opfer eines Attentats wurde.
Dieser Wahlkampf war bisher geprägt von der Diskussion über beide Kandidaten. Sie haben es angesprochen, das Alter von Joe Biden, die Frage, ob er möglicherweise noch ausgetauscht wird, die immer noch nicht beantwortet ist, die Gerichtsprozesse gegen Donald Trump, jetzt eben die Schüsse. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich diese Ereignisspirale irgendwie anscheinend immer schneller zu drehen scheint?
Dafür gibt es augenblicklich keine Erklärung. Was man sehen muss, ist, dass die Demokratische Partei lange den Warnschuss im Wahnsinne des Wortes vorher hätte hören müssen, dass sie in eine Situation laufen mit einer riesigen Führungskrise. Und die Schritte sind damals nicht gegangen worden, darüber nachzudenken, ob man da nochmal einen Führungswechsel vornimmt. Jetzt in dieser aktuellen Lage wird es immer schwieriger, das noch zu tun und dann gleichzeitig auch noch im Hauptrennen um die Präsidentschaft zu bestehen.
Stand jetzt soll ja Joe Biden im kommenden Monat demokratischer Kandidat werden. Diese Woche werden die Republikaner Donald Trump zu ihrem Kandidaten machen. Davon gehen wir alle aus. Wenn im November gewählt wird, sehen Sie irgendeine Möglichkeit, dass es ein Wahlergebnis geben wird, das die Gräben in den USA vielleicht nicht schließt, aber zumindest nicht noch weiter aufreißen lässt?
Das ist sehr schwer vorstellbar zum gegenwärtigen Zeitpunkt und nicht nur aufgrund dieses gerade verübten Attentats, sondern auch aufgrund der Stimmung in den Wochen davor, die Verlautbarung von einzelnen Politikerinnen und Politikern auf beiden Seiten, vor allen Dingen aber auch sehr stark aggressive Rhetorik, würde ich schon sagen, auf republikanischer Seite gegen die amtierende Regierung. Die Vermutung oder der Vorwurf, diese Regierung, der Präsident, würden die Justiz und den Staat selbst gegen den Präsidentschaftskandidaten Trump nutzen, um ihm Wahlchancen zu nehmen. Davon muss man erst wieder zurückkommen. Da sind Wählerinnen und Wähler ganz schön aufgeheizt worden. Ja, und es ist schwer vorstellbar, bei einem Wahlergebnis im November, dass dann danach die Wogen irgendwie geglättet werden.
Das sagt Laura von Daniels, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und wir halten Sie natürlich den ganzen Abend auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Fall Trump. Und nach 19 Uhr gibt es auch noch einen Kommentar zum Thema von Doris Simon. 18.30 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die israelische Armee hat gestern ein mutmaßliches Versteck der Hamas-Führung angegriffen und nach wie vor ist nicht klar, ob der Militärchef der Terrororganisation diesen Angriff überlebt hat. Was bedeutet diese Attacke jetzt für die Gespräche über einen Waffenstillstand? Björn Dahke berichtet.
Ein Vertreter des politischen Flügels der Terrororganisation sagt, es gibt keine Entscheidung zum Abbruch der Gespräche. Das hatte davor ein anderer Hamas-Funktionär behauptet. Israel hält daran fest, sein Verhandlungsteam in den nächsten Tagen wieder nach Katar zu schicken, um über eine Feuerpause in Gaza zu reden und eine Freilassung der Geiseln. Genauso unklar wie der Fortgang der Verhandlungen ist auch das Schicksal von Hamas-Militärchef Dave. Einzelne Hamas-Vertreter sagen, er lebe. Die israelische Regierung sagt, darüber gibt es noch keine absolute Sicherheit. Daves Stellvertreter, der Kommandeur der Khan Yunis-Brigade, ist nach Angaben der israelischen Armee aber gestern getötet worden. Nach dem israelischen Angriff in der Nähe von Khan Yunis mit vielen Toten und Verletzten kommt es jetzt zu Gewalt gegen Israelis. In der Nähe von Tel Aviv fuhr ein Autofahrer in mehrere Menschen. Sie warteten an einer Bushaltestelle an einer Kaserne. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden 4 Menschen verletzt. Die Polizei erschoss den Fahrer. Es soll ein Palästinenser aus Ost-Jerusalem gewesen sein.
Ein Bericht aus Israel von Björn Dahke. Wir schauen nach Deutschland jetzt ins Ahrtal. Es hatte geregnet und geregnet und geregnet im Juli vor 3 Jahren und dann kam die Flut.
Rheinland-Pfalz hat eine Katastrophe dieser Art noch nie erlebt. Das ist eine Naturgewalt, die wir hier erlebt haben, die uns alle sprachlos macht.
Soweit die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer. 135 Menschen haben ihr Leben verloren beim Jahrhunderthochwasser im Ahrtal und im Anschluss gab es viel Kritik am Katastrophenschutz der Behörden und auch an der Landesregierung. Heute hat sich dieser Tag zum inzwischen 3. Mal gejährt. Es ist ein Tag, an dem der Opfer des Hochwassers gedacht wird. Aber natürlich stellt sich auch an so einem Tag die Frage, wie kann man eine solche Katastrophe in Zukunft verhindern? Anke Petermann ist unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz. Was war das heute für ein Tag?
Es war ein trauriger Tag mit vielen Gedenkveranstaltungen, die zum Teil noch andauern, wie zum Beispiel im Dorf Schuld, wo ja an dem Abend vor 3 Jahren die ersten Häuser abends vom Wasser weggerissen wurden. Man hat sich erinnert an die 135 Menschen, die unter dramatischen Umständen in ihren Erdgeschosswohnungen ertranken oder an die, die sich auf Bäume oder Dächer vermeintlich gerettet hatten und dann doch noch weggespült wurden. Es war auch ein Tag des Danks an die unzähligen Freiwilligen, die mit aufgebaut haben und die bis heute teilweise noch seelische Unterstützung leisten. Und es war auch ein Tag des Zusammenhalts, den die Menschen im Ahrtal ganz stark empfinden.
Viele Menschen im Ahrtal haben ja vor 3 Jahren alles verloren. Wie geht es Ihnen heute? Wir hören ja immer wieder zum Beispiel davon, wie schwierig es ist, sich mit Versicherungen und auch den Landesbanken zu einigen.
Ja, viele sind traumatisiert, leiden an Depressionen, geraten in Panik, wenn es regnet. Die Nachfrage nach Therapie und Seelsorge ist viel größer als das Angebot. Laut Versicherer und laut Landesbanken ist ein Großteil der Fälle abgearbeitet. Gelder sind abgeflossen, das meiste ist bewilligt. Aber es gibt eben viele Menschen, die im Streit um immer neue Baugutachten beim Buhlen um die Handwerker oder bei den Anträgen an die Landesbank dann doch irgendwann aufgegeben haben. Und das sind vielleicht Leute, die Angehörige verloren haben und sich davon auch gar nicht erholen können und insgesamt resigniert haben. Also es gibt einen großen Leidensdruck in der Region.
Welche Fehler lassen sich nach diesen 3 Jahren bilanzieren und wie will die Landesregierung verhindern, dass es möglicherweise erneut zu so einem Hochwasser kommt?
Ja, man hat die Wetterprognosen damals mit dem lang anhaltenden Starkregen einfach falsch eingeschätzt. Man hat zu späte Konsequenzen gezogen, also gar keine Warnungen ausgesprochen, gar keine Evakuierung oder zu späte Warnungen und Evakuierung. Es gab im Kabinett Malu Dreyer keine Vernetzung. Stattdessen gab es ein unberechtigtes Vertrauen in funktionierenden kommunalen Katastrophenschutz. Aber der Kreis Ahrweiler, der war damals unvorbereitet. Der Ex-Landrat weitgehend abweisend. Es gab keinen Plan und genau das alles, Katastrophen, Stäbe, Einsatzpläne und so weiter, die werden jetzt erarbeitet oder wenn es sie schon gab in anderen Kreisen, werden die überarbeitet und die entsprechenden Gerätschaften werden angeschafft.
Malu Dreyer, die wir am Anfang gehört haben, war ja heute nicht dabei bei den Gedenkveranstaltungen. Auch an ihr gab es ja Kritik. Ihr Nachfolger Alexander Schweizer hat teilgenommen am Gedenkgottesdienst in Bad Neuenahr. Was erwarten die Menschen im Ahrtal jetzt von ihm?
Ja, also wenn er tut, was er angekündigt hat, nämlich zuhören, dann wäre schon viel gewonnen. Er soll entbürokratisieren und das will er auch, also zum Beispiel Bauleitplanungen vereinfachen. Vielleicht sollte er sich auch entschuldigen. Das könnte man machen, ohne persönlich Schuld zu übernehmen. Also zu sagen, ja, das Kabinett hat schlechtes Krisenmanagement gemacht. Wir sind dabei, das zu ändern und spüren lassen, dass jemand einfach die Verantwortung für diese verheerende Katastrophe mit 135 Toten allein im Ahrtal übernimmt.
Unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, 3 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch das eine Meldung von heute. Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn tritt zurück. Irene Essmann.
Es ist ein Rücktritt mit Ansage. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt Florian von Brunn dem Bayerischen Rundfunk mit, am Montagnachmittag offiziell seinen Rücktritt als Landesvorsitzender der Bayern-SPD bekannt geben zu wollen. Zuvor werde er sich bei einer Versammlung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesverbands verabschieden und ihnen für einen, so wörtlich, herausfordernden Landtagswahlkampf danken. Zur Begründung sagt von Brunn, es sei Zeit, im Sinne der Partei persönliche Verletzungen zurückzustellen. Nun müsse es darum gehen, Zitat, aus dem Teufelskreis der letzten Jahre von Kampfkandidaturen und innerparteilichen Gegnerschaften auszusteigen. Von Brunn führt die Bayern-SPD und die SPD-Landtagsfraktion rund 3 Jahre. Wie es nun an der Spitze der Partei weitergehen soll, darüber berät heute der Landesvorstand in einer kurzfristig einberufenen Sitzung. Denkbar sind 2 Szenarien. Szenario 1. Seine Co-Chefin Ronja Endres führt die Partei bis zu den turnusgemäßen Neuwahlen im nächsten Frühjahr alleine. Das wäre rechtlich möglich, da die beiden in getrennten Wahlgängen von den Delegierten eingesetzt wurden. Oder Szenario 2. Der gesamte Parteivorstand tritt zurück. Dann müsste zeitnah ein Sonderparteitag zur Wahl einer neuen SPD-Landesspitze einberufen werden. Bislang ist allerdings nicht klar, ob einer oder mehrere Genossen überhaupt Ambitionen haben, den Landesvorsitz zu übernehmen. Bei der Landtags-SPD hat mit dem Oberfranken Holger Grieshammer bereits ein Abgeordneter seine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz bekannt gegeben. Die Wahl ist für Dienstag anberaumt. Von Brunn erklärte, er werde Grieshammer unterstützen und wünsche ihm ein so wörtlich am besten einstimmiges Votum.
Ein Bericht von Irene Essmann. Noch gut 2 Stunden, dann geht's los in Berlin. Das Finale bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Spanien gegen England. Keine der beiden Mannschaften ist mit der Bahn angereist. Das heißt, sie sollten es auch pünktlich geschafft haben, damit es dann losgehen kann um 21 Uhr. Astrid Rawohl aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion ist da. Spanien ist ja mit Sicherheit der Favorit. Man ist sich eigentlich einig, dass die auf jeden Fall mit den besten Fußball im Turnier gespielt haben. England zwischendurch eher so ein bisschen Terrorfußball. Was müsste denn heute Abend passieren, damit es Spanien nicht schafft?
Haha, das ist eine gute Frage. Lassen Sie uns doch einfach mal auf die beiden Duelle gucken, die am spannendsten sind, denn daraus kann man dann die Antwort auf Ihre Frage ableiten. Also die Spanier sind einfach das treffsicherste Team dieser EM. Sie haben alle 6 Spiele gewonnen, das gab es noch nie zuvor bei einer EM. Sie haben einen Mix aus Erfahrung und Jugend bei den Spielern, das finde ich auch sehr wichtig. Und sie haben 13 EM-Tore geschossen. Also sie müssten vielleicht mal ein bisschen daneben schießen. Dann glaube ich, dass die Spanier vielleicht zu schlagen wären heute Abend. Was spricht dagegen für England? Man muss sagen, sie sind titelhungrig. Sie haben noch nie einen EM-Titel gewonnen. Sie warten ja seit dem WM-Gewinn 1966 auf den nächsten Titel, den sie mal holen könnten. Sie sind defensiv stabil und sie haben sich im Turnier entwickelt. Der Trainer Gareth Southgate, der hat sein System geändert, spielt offensiver jetzt. Sie können inzwischen auch Elfmeterschießen. Ich hoffe nicht, dass es in die Verlängerung ins Elfmeterschießen geht. Aber da spricht doch schon einiges für die Engländer und beide Teams haben royalen Beistand, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also alle drücken die Daumen.
Wir begleiten Sie ja durch diesen Abend mit dem EM-Finale hier im Deutschlandfunk Sondersendung ab 19.10 Uhr. Worauf können wir uns da freuen?
Auf ganz viel. Mein Kollege Matthias Friebe wird 5 Stunden bis zur Nationalhymne um 13.57 Uhr, die ja hier gewohntermaßen im Programm erscheinen wird, moderieren. Und er hat viele Gäste dabei. Im Studio wird er unterstützt beispielsweise von Michaela Specht. Das ist unsere Expertin, die National- und Bundesligaspielerin. Die wechselt jetzt gerade von Hoffenheim nach Frankfurt. Frankfurt und kann nicht nur selber viel Fußball spielen, kennt sich in Taktik und im Scouting aus. Dann wird Bärbel Baas Gast bei uns sein, die Sendung bereichern, zumindest im Interview. Die SPD-Politikerin ist Präsidentin des Deutschen Bundestages. Der Cheforganisator der UEFA, Harald Stenger, ist ebenfalls mit dabei. Und nicht zu vergessen, Thomas Kessen vom Fanbündnis Unsere Kurve. Auch mit ihm wollen wir Bilanz ziehen und wir freuen uns, wenn Sie auch alle dabei sind.
Vielen Dank, Astrid Rabol. Und damit enden auch die Informationen am Abend an diesem Sonntag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich bin Tobi Alterhänger. Verbleiben wir so.